Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen um 6 Uhr am Mikrofon ist Daniel Knoll. Guten Morgen. Das Erbgut des gefährlichen EHEC-Bakteriums ist entschlüsselt. Die Quelle der Infektion ist damit aber noch nicht gefunden. In Venedig ist wieder die Kunstbiennale. Die Schweizerin Bice Kuriger hat die Hauptschau zusammengestellt. Sie spricht hier gleich darüber. Und ein Match der Giganten schon im Halbfinale. Am Tennis French Open steht heute der Leckerbissen Federer gegen Djokovic auf dem Programm. Hierzu gleich mehr nach den Nachrichten mit Andrea Just.
Knapp 3 Wochen nach Ausbruch der EHEC-Darmkrankheit haben Forscher das Erbgut des Erregers entschlüsselt. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO handelt es sich um eine Mutation aus verschiedenen Kolibakterien. Inzwischen sind 18 Personen an den Folgen einer EHEC-Infektion gestorben, 17 in Deutschland und eine Person in Schweden. Zwar ist inzwischen klar, dass der EHEC-Erreger nicht von Gurken stammt, trotzdem bleiben auch in der Schweiz viele Gemüseproduzenten auf ihrer Ware sitzen. Laut der Fernsehsendung 10 vor 10 sollen heute rund 10.000 Gurken vernichtet werden. Das Bundesamt für Gesundheit betont, das hiesige Gemüse sei EHEC-frei und völlig ungefährlich. Die UNO macht den Syrien schwere Vorwürfe und fordert die Regierung zur Mäßigung auf. Sicherheitskräfte von Präsident Assad gingen mit größter Gewalt gegen friedliche Demonstranten vor. Dadurch sei der Tod hunderter Menschen verschuldet worden, heißt es in dem UNO-Bericht, der in New York vorgestellt wurde. In Syrien demonstrieren Unzufriedene seit Monaten gegen Präsident Assad. In Jemens Hauptstadt Sanaa ist es erneut zu blutigen Straßenschlachten gekommen. Gemäß Angaben der Behörden gab es bei Auseinandersetzungen zwischen Streitkräften von Machthaber Saleh und aufständischen Stammesmitgliedern Dutzende Tote und Verletzte. In Jemen fordert eine Protestbewegung seit Januar den Rücktritt Salehs. In Brasilien regt sich erneut heftiger Widerstand gegen das umstrittene Wasserkraftwerk Belo Monte. Menschenrechtler, Kirchenvertreter und Oppositionelle forderten die Regierung auf, die Pläne für das umstrittene Wasserkraftwerk im Amazonasgebiet auf Eis zu legen. Durch den Bau müssten 40.000 Menschen umgesiedelt werden. Fiat übernimmt die Mehrheit am US-Autobauer Chrysler. Der italienische Automobilkonzern teilte mit, er werde für 500 Millionen Dollar 6% des Aktienpakets vom US-Finanzministerium kaufen. Damit erhält Fiat eine Mehrheit von 52% an Chrysler. Die Unruhe im Umfeld des Fußballclubs Neuenburg Samax nach der Übernahme durch den Tschetschenen Tschagajew geht weiter. Gemäss Berichten von Westschweizer Medien haben 4 Mitglieder der Clubverwaltung ihre Kündigung eingereicht. Der Sportchef, der Geschäftsführer sowie der Marketingverantwortliche und dessen Stellvertreter. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.249 Punkten, minus 0,3%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.543 Punkten, minus 0,1%. Der Dollar wird zu 84,42 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 22,27 bzw. zu einem Dollar 44,88. Das Wetter heute ist es im Flachland zuerst bedeckt, später wird es dann freundlicher. In den Alpen scheint zuerst die Sonne, dann ziehen Quellwolken auf und es wird zunehmend gewitterhaft. Die Temperatur erreicht im Norden 22, im Süden 26 Grad.
Rund 3 Wochen nach dem Ausbruch der EHEC-Darminfektion sind in Deutschland bereits 17 Menschen daran gestorben und noch immer ist der Auslöser der Epidemie nicht bekannt. Bekannt ist seit gestern hingegen das Erbgut des EHEC-Darmerregers. Und damit ist man schon einen wichtigen Erkenntnisschritt weiter. Dazu Wissenschaftsredaktor Christian Heuss.
Forscher aus Deutschland und China konnten das vollständige Erbgut des EHEC-Erregers Buchstabe für Buchstabe entziffern und analysieren. Dabei sind die Spezialisten auf einige Überraschungen gestoßen, denn der Erreger besitzt ein Mischerbgut, bestehend aus etwa 80% eines bekannten und gut charakterisierten EHEC-Darmbakterienstamms. Die übrigen 20% stammen laut der Weltgesundheitsorganisation WHO von einem seltenen Bakterienstamm, der in der Vergangenheit vor allem in Afrika für Ehek-Ausbrüche gesorgt hat. Dass Darmbakterien ihr Erbgut austauschen und vermischen, ist ein normaler biologischer Prozess. Doch dabei können auch Bakterien mit neuen krankheitserregenden Eigenschaften entstehen. Dank der Entschlüsselung des Erbguts können die Experten nun sehr viel genauer die Wirkungsweise dieser Bakterien studieren. Das eröffnet Möglichkeiten, auch die Therapie von erkrankten Patientinnen und Patienten anpassen zu können.
Das Genom oder Erbgut des EHEC-Erregers ist also entschlüsselt. Barbara Büttner hat Christian Heuss gefragt, ob das nun der Durchbruch sei im Kampf gegen diese Infektionskrankheit.
Also Durchbruch ist ein großes Wort, aber dank dieser Erbgutentzifferung kann man sicherlich sehr viel mehr über das Krankheitsverhalten dieser Bakterien lernen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sollte dies die Diagnose des Bakteriums vereinfachen. Jetzt ist man eher in der Lage, auch einen Schnelltest zu entwickeln, mit dem klar zwischen dem gefährlichen EHEC-Stamm auf der einen Seite und auf der anderen der weniger dramatischen EHEC-Bakterien unterschieden werden kann. Und das wäre für die Kliniken insbesondere eine große Erleichterung. Und mit einem solchen Test könnten natürlich auch Lebensmittel einfacher auf Bakterien untersucht werden und dies wiederum könnte zur vielgesuchten Quelle dieser Infektion eigentlich hinführen.
Sie sagen, das Wichtigste sei es, die Quelle der Infektionswelle herauszufinden. Da scheint ja jetzt nur festzustehen, die Gurke war es wohl doch nicht.
Nein, wahrscheinlich war es die Gurke nicht. Das haben bakteriologische Untersuchungen gezeigt. EHEC-Bakterien können in sehr vielen Lebensmitteln vorhanden sein. Man weiß das aus früheren EHEC-Ansteckungen. Zum Beispiel hat man damals in Hamburgern aus wenig gekochtem Hackfleisch EHEC-Bakterien identifizieren können. Auch über Salami, Joghurt oder Rohmilchkäse gab es schon Ansteckungen. All diese möglichen Quellen hat man aber eigentlich durch die Befragung der angesteckten Patientinnen und Patienten zu Beginn, so vor 2 Wochen, ausgeschlossen. Was aber sehr wohl sein kann, ist, dass zum Beispiel durch rohes, mit EHEC-Bakterien verseuchtes Fleisch in der Küche einer Kantine, beispielsweise, dass dieses Fleisch in Kontakt gekommen ist mit rohem Gemüse, da kann schon ein ungewaschenes Rüstmesser eigentlich genügen und dass sich dann so die Ansteckung ausgebreitet hat. Es sind auch Ansteckungen bekannt über öffentliche Schwimmbäder. Das heißt, es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten und es gilt sprichwörtlich für die Experten, die Nadel im Heuhaufen jetzt zu finden.
Das heißt also auch, die neuen Erkenntnisse der Ärzte, die helfen den Erkrankten zunächst einmal gar nichts.
Das ist leider so. Die Behandlungsmöglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Es gibt eine experimentelle Therapie, die den Nierenausfall verhindern soll. Aber ansonsten bleiben die konventionellen Therapien bei solchen Darminfektionen, wie zum Beispiel die ausreichende Flüssigkeitsversorgung, aber auch eine Blutwäsche kommt in Frage. Also viel kann man durch die neuen Erkenntnisse den Patienten nicht mehr helfen.
Der Wissenschaftsredaktor Christian Heuss. China ist inzwischen unbestritten eine Weltmacht, aber eine, der nicht einmal ihre Nachbarstaaten in Asien recht über den Weg trauen. Dieses Misstrauen prägt die Erwartungen vor der diesjährigen Asien-Sicherheitskonferenz in Singapur. Die Konferenzteilnehmer sind gespannt darauf, wie die Pekinger Führung diesmal auftreten wird. Aus Singapur meldet sich Fredrik Steiger.
Was will China? Diese Frage steht im Zentrum des Asien-Sicherheitsgipfels, der von der Londoner Strategiedenkfabrik IISS organisiert wird. Der Anlass ist umso wichtiger, als derzeit in Ostasien die Nerven blank liegen. Die massive chinesische Aufrüstung sowie forsche Töne aus Peking und ein oft arrogantes Auftreten irritieren die Staaten Ostasiens immer mehr, zumal es im südchinesischen Meer immer häufiger zu Zwischenfällen kommt. Allein in den letzten Tagen beklagten Vietnam und die Philippinen Übergriffe chinesischer Schiffe in ihren Gewässern. Die Sorge in der ganzen Region ist so groß, dass selbst Länder wie Vietnam, die jahrzehntelang Distanz hielten zu den USA, sich nun an die Supermacht anlehnen. US-Verteidigungsminister Robert Gates kann diese Sorge nur zum Teil entkräften. Zwar ist er überzeugt, China habe von der Sowjetunion gelernt und strebe keinen Rüstungswettlauf mit den USA an. Aber er sagt auch, Chinas Militärführung handle oft eigenmächtig und man bräuchte dringend einen intensiveren Dialog. Ob China nun einlenkt, ist ungewiss. Bisher haben Pekings Generäle auf dem Asien-Sicherheitsgipfel gerne provoziert. Diesmal nun wird die Delegation erstmals von Verteidigungsminister Liang Guangli selber angeführt. Optimisten hoffen, China habe gemerkt, dass es sich mit seinem allzu selbstbewussten Auftreten isoliert habe. Auch eine Großmacht könne sich das nicht erlauben. Skeptiker hingegen warnen, Peking habe bisher nicht gezeigt, dass es auf der internationalen Bühne wirklich eine konstruktive Rolle anstrebe. Weder in Nordkorea oder im südchinesischen Meer, noch in fernen Ländern wie Sudan oder Simbabwe, wo es großen Einfluss habe, trage es ernsthaft zu friedlichen Lösungen bei. In Singapur dürfte China nun zumindest andeuten, ob es in seiner Nachbarschaft eher als Partner oder als gefürchteter Dominator wahrgenommen werden will.
Heute Morgen 6.10 Uhr. In Venedig ist am Mittwoch die 54. Kunstbiennale für das Fachpublikum eröffnet worden. Von morgen an dürfen alle Kunstinteressierten die Ausstellung besuchen, die zu den wichtigsten der Welt gehört. Kuratorin, also Ausstellungsmacherin der Hauptausstellung, ist in diesem Jahr die Schweizerin Bice Kurger. Der Titel ihrer Schau: Illuminazioni, also Erleuchtung, Aufklärung. Kurigers Ausstellung verzichtet auf knallige Effekte und Spektakel. Die Biennale 2011 ist eher eine Schau der stillen Töne. Kulturredaktorin Barbara Basting hat Bice Kurger gefragt, bildet sie damit einen Trend in der Gegenwartskunst ab oder will sie selbst damit einen Trend setzen?
Das müssen andere beurteilen. Auf jeden Fall war mir wichtig, dass weniger eben jetzt der große Paukenschlag da in jedem Raum abgeht, sondern dass eher die Interaktion zwischen den Werken, zwischen den Künstlern auch eine wichtige Rolle spielt.
Sie beginnen mit dem venezianischen Maler Tintoretto, ein Maler aus dem 16. Jahrhundert. Warum diese historische Position?
Das war ein früher Wunsch, dass ich irgendwie Tintoretto einbeziehen können muss. Und ich bin überglücklich, dass es gelungen ist. Und es ist ein Stück weit schon auch als Herausforderung gedacht, dass ein Publikum der Gegenwartskunst sich jetzt einen alten Meister angucken muss und umgekehrt ein Publikum der alten Meister in eine so pointiert auf die Gegenwart ausgerichtete Ausstellung sich einlassen muss, wenn sie diese Tintorettos mal bei gutem Licht und schönen Verhältnissen anschauen wollen.
Sie sind die erste Frau, die diese Ausstellung ganz alleine kuratiert. Es gab nur vorher einmal ein Kuratorinnen-Team und Sie setzen gleichzeitig die Tradition der Schweizer Kuratoren fort, die Harald Seemann vor allem begonnen hat. Was ist Ihr schönstes Erlebnis und was bedeutet das für Sie, diese Biennale kuratiert zu haben, in dieser Rolle auch?
Ich habe eigentlich die ganze Vorbereitung unglaublich genossen. Ich fand es ein wirklich wunderbares Abenteuer. Und ja, natürlich, es gibt so viele schöne Momente, dass man eigentlich gar keines rausgreifen kann. Natürlich sehe ich mich jetzt in dem Schiff sitzen mit einer großen Kiste, die größer als 4x6 Meter groß ist, rot angestrichen. Da war dieser große Tintoretto drin. Und das war schon ein sehr besonderer Moment, wo ich in diesem Schiff sitze, der einfach über die Lagune fuhr mit dem großen Bild aus der Kirche San Giorgio Maggiore.
Die Zürcherin Bice Kurger ist Kuratorin der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig. Zum Sport. Heute kommt es in Paris beim French Open Halbfinal zum Duell der ganz Großen im Männertennis. Roger Federer spielt gegen Novak Djokovic. Dabei geht es auch um die neue Nummer 1 der Weltrangliste. Die Details hat Bernhard Scher.
Bereits zum 23. Mal spielen Roger Federer und Novak Djokovic heute gegeneinander. So brisant wie der heutige Halbfinal war jedoch keine der Direktbegegnungen. Die Affiche könnte nicht attraktiver sein. Die Weltnummer 1, Rafael Nadal, spricht vom Duell zwischen dem aktuell besten Spieler Djokovic und dem erfolgreichsten der Geschichte Federer. Eine harte Angelegenheit.
The best player of the world today against the best player of the history will be tough.
Roger Federer weiß, dass er heute nur der Außenseiter ist. Die starken Leistungen in den letzten 10 Tagen haben sein Selbstvertrauen jedoch gestärkt. Und auch körperlich ist Federer bereit.
Ja, jetzt muss ich bereit sein. Jetzt kann man sich nicht drücken vor so einem grossen Match. Und das willst du ja gar nicht, weil für die Match trainierst du hart und reist um die ganze Welt, um eben am Schluss gegen so ein Kaliber zu spielen wie ich.
Favorit ist Novak Djokovic deshalb, weil er in der laufenden Saison noch nie verloren und 41 Mal gewonnen hat. Zudem hat er seinen Aufschlag und seine Physis deutlich verbessert. Federer weiß, dass er heute sein bestes Tennis zeigen muss. mit einer klaren Strategie.
Vor allem dann, wenn er auch in Front liegt, kann er dann sehr gut mit dem Rückenwind spielen halt und das macht er auch sehr gut momentan. Das heisst, es gibt gewisse Szenarien, aber schlussendlich geht der Sieg über aggressiv spielen und da muss ich schauen, dass ich etwas Gutes bringe und alles andere wird nicht genügen, das weiss ich selber, aber ich habe Selbstvertrauen, dass ich einen guten Match abliefern und vielleicht sogar gewinnen.
Und gewinnt Federer, dann kann Djokovic vorerst nicht mehr aus eigener Kraft die Weltnummer 1 werden.
Heute Morgen Redaktion Daniel Eisner, am Mikrofon Daniel Knoll.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.